Und in dem Moment hatte ich so ganz doll das Gefühl, so, stimmt, ich wäre gern mehr bei mir selbst, ich habe zu wenig von mir.
Wenn ich jemanden liebe, dann muss ich doch jeden Tag mit diesem jemand zusammen sein wollen.
Mhm.
Wo ich so gedacht habe, so, ist das so? Wie viel Freiraum brauche ich denn eigentlich?
Mhm.
Oder ist das jetzt irgendwie überzogen, so viel Freiraum zu wollen?
Das, was ich alles so intensiv gespürt habe, dann wieder in diesen Kontext reinzubringen, das war wie so ein Rausch. Und man nimmt die Zeit erst wieder so ganz intensiv wahr, wenn man mal was ändert, wenn man mal ausbricht aus diesen Routinen.
Mit sich alleine sein, im positiven Sinne, ist ja auch eigentlich Abgrenzung in ihrer gesündesten Form. Willkommen zurück. Ich bin Raphael.
Ich bin Emma.
Und das ist Vorwärtsfallen, der Podcast, in dem wir uns in die kleinen Geschichten des Alltags, aber auch die großen Fragen des Lebens stürzen.
Wo bewegt uns Kunst, Kultur und das ganz eigene kreative Schaffen?
Was lässt uns nicht los?
Wie wollen wir leben und was hilft uns dabei?
Fallen ist hier jedenfalls erlaubt, denn wir stehen auch gemeinsam wieder auf. Hey Emma.
Schön, dass wir zusammen sind heute.
Wie beim Musikantenstadel.
Wow.
Hey, schön, dass wir beisammen
sind. Let's go.
Let's go, let's fetz.
Let's fetz, volle Pulle.
Emma.
Das Niveau kann nur noch steigen.
Ja. Emma, wir haben ja so ein Shared Document.
Haben wir.
Ne?
Ja.
Und da droppen
die goldene
wir
Liste.
Die goldene Liste.
Mhm.
Und da droppen wir immer mal so Themenideen, über was wir unbedingt miteinander quatschen wollen.
Ja.
Und du hast jetzt was Neues gedroppt. Und zwar allein sein.
Alleine sein.
Gib mir mal mehr Kontext, weil ich finde, das ist so reichhaltig, das Thema. Und auch wenn wir gleich ganz viel abdriften, würde ich gerne so deine initiale Idee dahinter nochmal so hören.
Also meine initiale Idee ist eigentlich auch schon sehr breit gefasst. Ich glaube, die Kernessenz, die ich damit meinte, ist so ein bisschen, ich finde, wir wuseln im Alltag so alle voll viel rum und sind immer on Tour und sind an tausend irgendwie Orten und sehen tausend Leute und arbeiten und sehen abends noch Leute und dann liegen wir so im Bett und dann ist man plötzlich allein.
Mhm.
Und diese Momente gibt es aber ja auch, wenn man so rumwuselt, dass man und unterwegs ist, dass man so merkt, man ist ja eigentlich für sich. Also du bist ja du, alleine, so für dich. Auch wenn du im Außen stattfindest und im Außen agierst und so. Aber die Kernessenz ist ja so ein bisschen du.
Mhm.
Du für dich alleine. Also gar nicht alleine im Sinne von isoliert oder irgendwie einsam, das meine ich nicht. Sondern wirklich, wie ist es, du allein zu sein und wann hast du solche Momente? Und finden die statt in einem sozialen Gefüge oder finden die und wann finden die statt, wenn du tatsächlich auch alleine bist? Also
ich finde, da ist ganz wichtig, so dass man für sich vielleicht auch nochmal definiert oder wir jetzt für uns, was meinen wir damit, wenn wir jetzt von alleine sein sprechen und wenn wir von Einsamkeit sprechen?
Ja.
Weil ich finde, es gibt ja einmal dieses, ich finde, einsam sein kann man, wenn man alleine ist, aber auch unter Menschen. So, ich kann mich einsam fühlen, selbst in einer Party-Crowd.
Ja.
Alleine sein ist für mich so dieses tatsächlich allein in der Zurückgezogenheit irgendwie sein.
Aber in einer positiv konnotierteren Zurückgezogenheit, oder?
Ja.
Weil ich finde, für mich ist der initiale Unterschied, dass Einsamkeit eher was Trauriges ist, was negatives Gefühl vom Alleinesein. Also
genau.
Ein Teil vom Alleinesein, der sich nicht gut anfühlt. Und ich finde,
genau,
alleine zu sein, kannst du auch ohne dich einsam zu fühlen. Weil einsam ist so, dass niemand erreichbar ist. Vielleicht ist das so ein bisschen.
Ja.
Wenn ich alleine bin, können trotzdem alle erreichbar sein für mich. Ich meine, nicht im Sinne von Handy-Erreichbarkeit, sondern so Nahbarkeit.
Ja, und ich fand es spannend, weil du hast auch so ein bisschen anklingen lassen, dieses auch diesen Aspekt, dass man so in seinem eigenen Kopf zum Beispiel auch eigentlich alleine ist.
Ja.
So,
ja.
Also, dass niemand so in der Vollständigkeit so deine Innenwelt irgendwie so begleiten kann, selbst wenn du sie mit jemandem teilst oder so. Und da finde ich auch dieses, wenn wir es jetzt halt als wertfrei definieren, diesen Begriff Alleinsein, finde ich, ist das zum Beispiel auch ein ganz spannender Aspekt, dass das nicht bedeuten muss, dass man sich einsam fühlt mit seiner Innenwelt, nur weil man die nicht in seiner Vollständigkeit teilen kann und so. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir so am Anfang, wenn wir jetzt so das Thema so framen, dass man so ein bisschen weiß, okay, wovon sprechen die jetzt? Weil ich habe das Gefühl, viele benutzen das auch so austauschbar. Also, ne, Alleinsein und Einsamkeit.
Ja.
Also, ich bin allein.
Ja.
Dieser Satz, der ist oft konnotiert als sehr, als eine traurige Aussage, so.
Stimmt, heute Abend bin ich allein. Ja, so ein bisschen.
Und es gibt ja auch dieses Buch hier von Daniel Schreiber.
Ja, stimmt, allein stimmt.
Was ja auch eigentlich so auch sehr viel diese hellen und bunten Seiten des Alleineseins zum Beispiel beleuchtet. Kleine Empfehlung,
ja,
Leute, die
Empfehlung,
alleine leben und auch erstmal alleine bleiben wollen zum Beispiel.
Was auch ein super spannender Aspekt ist, ne?
Oh Gott, womit fangen wir an? Womit fangen wir an, Emma?
Ich will noch eine kurze Sache sagen zu diesem Alleinsein, auch während man unter Menschen ist. Und nicht einsam sein, während man unter Menschen ist, sondern dieses so. Ich erinnere mich immer wieder an so einen Moment aus meiner Jugendzeit. Es klingt wie so ein Bilderbuchmoment, aber da lag ich mit einer Freundin so auf einem Feld. Wir sind recht ländlich aufgewachsen und wir hatten am Abend vorher so das war eine Party und dann haben wir mal so große Sleepovers gemacht und so. Und die hat mich zum Bus gebracht und wir sind dann so einen Feldweg entlang gelaufen zum Bus, good old times. Und dann haben wir uns auch so hingesetzt und irgendwann so ins Feld gelegt. Ich glaube, das hatte ich schon mal in einem Podcast gesagt, ich mag es super gern, wenn jemand Namen sagt, also wenn ich zwischendurch im Satz sage, dein Namen sage oder du meinen Namen sagst oder irgendjemand anders, irgendwie finde ich, fühlt man sich so gesehen und man wirkt so.
So in einem Gespräch meinst du jetzt,
genau,
wenn ich so sage, Emma,
genau.
Wie denkst du denn darüber, Emma?
So ein bisschen adressierter.
Ja.
Und das hat die Freundin irgendwie gemacht, hat irgendwas gesagt und in dem Moment hatte ich so ganz doll das Gefühl so, stimmt, du bist Emma, also es klingt jetzt super cheesy, wow, aber so, du bist es, so du alleine, das ist nicht irgendwie.
Du hast dich so krass gemeint gefühlt.
Total,
auch.
Ja, so das war, ich bin das so und egal wann und wo und, aber ich kann jede Entscheidung treffen, ich kann das für mich irgendwie machen, weil am Ende bin ich das und nicht irgendjemand anders und auch nicht das Außen. Sondern das reine, die reine Emma bin erstmal halt nur ich. Und ich finde, diesen Moment hat man ganz selten. Ich habe das jetzt immer mal wieder, aber wirklich selten, dass ich so richtig merke, boah, das bist eigentlich du so.
Ja, ich finde es spannend, weil da kommt auch dieser Aspekt von Abgrenzung mit rein.
Mhm.
Also es ist eine total schöne Geschichte, weil ich finde, das zeigt auch so ein bisschen darauf, dass das so ganz alltägliche Momente sein können und manchmal nur so kurze Momente in einem Gespräch.
Ja, wie so Blitze.
Genau, wo dir plötzlich Dinge klar werden oder du plötzlich einen Download kriegst an ganz vielen Bildern oder Erkenntnissen, mit denen du irgendwie dein Leben ganz neu auch irgendwie framest.
Ja.
So. Dieses mit sich alleine sein im positiven Sinne ist ja auch eigentlich Abgrenzung in ihrer gesündesten Form so. Ne? So dieses so, so, weil wir beide haben ja auch schon öfter mal über das Thema People-Pleasing so gesprochen und diese Idee von, dass man so viel beim anderen ist und immer guckt, was braucht der andere, wie ist die Bedürfnislage der anderen und das immer so spiegelt irgendwie und sich damit beschäftigt. So wie du das beschrieben hast jetzt in dieser Geschichte, klang es eben auch so, dass man da so diese Selbstbestimmtheit plötzlich spürt.
Ja.
Ich bin abgegrenzt. Ich kann Entscheidungen treffen alleine aus meiner eigenen Identität heraus und nicht, weil ich die Schwester von bin oder die Freundin von oder, ne, also dass man nicht so diese, sich die ganze Zeit so im Netz der Beziehungen verortet, sondern auch wirklich als eigen, als selbstbestimmte Identität.
So im Netz der Beziehung und auch Rollen, die einem irgendwie, die man so annimmt im beruflichen Kontext, im sportlichen Kontext, also überall. Ja, genau. Also irgendwie so allein sein als dieses so ganz pure für sich sein. Und ich finde, das ist super blitzartig. Und je nach Lebensphase, glaube ich, kommt das öfter vor als in anderen Lebensphasen.
Mhm.
Ich glaube, das halt oft, so schön das auch ist und so, also gar keine Frage, ich würde das gar nicht abwerten, weil beides Vor- und Nachteile hat, glaube ich. Aber ich glaube, wenn man zum Beispiel in sehr engen Beziehungen lebt, dann hat man diese Blitze weniger, weil einem das weniger bewusst wird. Und wenn man halt wirklich viel Zeit auch für sich verbringt, in der man auch nur mit sich selbst Zeit verbringt, so hat man diese Blitze halt öfter, denke ich.
Okay, du meinst jetzt diese Erkenntnis von dieses Selbstgefühl.
Genau, ja, Selbstgefühl.
Ja,
vielleicht nehmen wir Selbstgefühl, ja.
Ja, ja, nee, voll, weil ich musste gerade auch so ein bisschen daran denken, wie du das gesagt hast, dieses, dass das in unterschiedlichen Lebensphasen auch unterschiedlich sein kann.
Mhm.
Ich glaube, so in der heranwachsenden Phase gibt es sicher auch so Muster irgendwie so, dass das natürlich irgendwie mit der Zeit mehr wird, dass man sich irgendwie seiner eigenen Identität bewusst wird, aber eben auch in der Gesellschaft und so weiter. Aber ich glaube auch, dass so zum Beispiel Familiengründung, wenn ich jetzt an Freundinnen denke, die Mütter geworden sind zum Beispiel, da habe ich auch das Gefühl, dass da dann auch oft so eine Phase kommt, wo denen natürlich ganz viel wichtig ist, dass es dem Kind gut geht, dass es der Familie gut geht und so, und die dadurch sehr viel im Außen sind und manche sich eben dann auch so in diesem Prozess dann da drin so verlieren oder auch Väter.
Mhm.
Dass da dann oft irgendwie so das Bedürfnis da ist, wieder bei sich anzukommen oder wieder in diese gesunde Abgrenzung zu kommen, die eben keine Mauer ist, sondern eine Grenze. Ne?
Ja, und ich glaube, das ist witzig, weil zu dem Zeitpunkt ist es extrem in diese Richtung. Und aber das merke ich jetzt an der Generation meiner Eltern ganz viel, wo alle Kinder aus dem Haus wieder sind, dass sie in dieser Phase des Lebens wieder es genau andersrum haben, dass sie zum ersten Mal wieder mit sich selbst konfrontiert sind aus dem Nichts und das so wenig mehr gewohnt sind, weil sie
manchmal auch überfordert.
Überfordert, ja. Extrem. Also ich glaube, das kriegt man bei ganz, ganz vielen mit, dass dieses so
eine Sinnkrise
ist
irgendwie.
Aus dem Haus, total. Ja. Und was mache ich jetzt so? Wer bin ich denn überhaupt nach den ganzen Jahren Elternteil sein? Stimmt, ich kann einfach aufwachen und den Tag machen, so wie ich das mag.
Voll,
so, oder ne, nicht jeder hat irgendwie ein Familiensystem um sich herum, so, aber zum Beispiel im Renteneinstieg, also auch die Generation oder dieser Teil des Lebens hat ja auch einen ähnlichen Prozess. So, der Job hört auf.
Voll.
Okay, wer bin ich denn ohne meinen Job? So, das ist alles meine Zeit.
Ja.
Also ich glaube, man hat das in so vielen unterschiedlichen Facetten, durch so viele unterschiedliche auslösende Punkte und kommt immer wieder so ein bisschen dahin, so, ich wäre gern mehr bei mir selbst, ich habe zu wenig von mir, ich wäre gern mehr im Außen, ich habe zu viel von mir, so, also ich glaube, man ist immer wieder so ganz unterschiedlich damit konfrontiert, ja.
Voll, und auch so im Bezug auf Alleine sein, das Alleine sein dann auch so dieses bei sich selbst sein, mit sich selbst sein, dass das immer auch sowas eine Konfrontation sein kann. Ne? Ich bin jetzt plötzlich damit konfrontiert, mit mir selbst zu sein, weil ich jetzt so lange mit meinen Kindern, meiner Familie oder was war. Oder eben mit meinem Job und meinen Kollegen.
Ja.
Einfach dieses Vernetztsein, weil ich finde, wenn wir jetzt immer diesen Begriff alleine sein verwenden, was steht dem denn gegenüber?
Mhm.
Ne?
Ja.
Gemeinsam sein, vernetzt sein, gebunden sein, gefesselt sein.
Mhm.
Das hat ja auch wiederum so verschiedene Ebenen. Und das, was Sie jetzt so beschrieben haben, finde ich, ist so dieses sich in Beziehungen erleben und alles, was damit einhergeht, nämlich auch Rollen und so weiter. Rollen, Erwartungen, Anspruch an Kommunikation, überhaupt sich mitteilen müssen, austauschen müssen und so weiter, weil man im selben Haus lebt, weil man gemeinsame Verpflichtungen hat oder so. Dieses Eingebundensein irgendwie, finde ich, steht dem gegenüber, was dieses ja, aber eigentlich bin ich doch für mich alleine.
Ja.
Oder für mich alleine verantwortlich.
Ich finde eingebunden sehr treffend als Gegenüber, Faktor, weil ich auch finde, dass das ja nicht nur gegenüber steht, also es ist ja nicht komplett konträr, sondern du bist ja, also das Alleinsein hört ja nicht auf im dem Gegenüber, also in dem, und ich finde eingebunden fasst es auch nochmal so ein bisschen mit ein, so du alleine als einzelne Person bist eingebunden in einem Kontext von Beziehung, Job, Hobby, weiß nicht was, Lebensumstand. Das eine klammert das andere nicht aus. Also du bist ja auch noch du selbst, wenn du gerade ein Kind geboren hast und jetzt in so einem Familienkontext ganz doll eingebunden bist, du spürst es vielleicht zu dem Zeitpunkt einfach nicht so arg oder du lebst es nicht so arg aus, weil du so eingebunden bist. Aber dein alleiniges Ich ist trotzdem immer da. Das geht nicht einfach weg.
Genau.
Also ich glaube, das ist ganz wichtig.
Voll. Und genauso umgekehrt, egal wie alleine wir sind, sind wir auch immer, desto größer wir den Kontext machen, ja, wir ja nach wie vor eingebunden in ein Universum,
genau,
eine
so
Menschheit.
Auf jeden Fall
und
auch.
Man kann dann immer weiter runtergehen in
ja.
so
Sonnensystem einfach.
Ich bin eingebunden ins Sonnensystem.
Immer, also wenn ihr euch mal einsam fühlt, denkt euch das immer. Also,
ich bin eingebunden ins Sonnensystem.
Ihr seid ein wichtiges Teil des Sonnensystems. Die
ja,
sehen
wirklich.
Euch, Neptun.
Ja,
peace out.
Ja, ja.
Uranus.
Ja, wir sind ja alle aus. Planeten
kenne ich nicht.
Aus Partikeln, aus Sternenstaub.
Willkommen zu unserem Astro-Podcast. Wir sind alle aus Sternenstaub.
Klingt jetzt vielleicht sehr nerdy.
Ja.
Aber das ist ja wirklich so. Weißt du, das klingt wirklich
wir
so, als wäre es auf ein Kissen gestickt.
Ja, ja.
Aber es ist tatsächlich ja wissenschaftlicher Fakt, dass alles, woraus wir so bestehen,
wir sind alles eins.
Kohlenstoffatome sind, die irgendwann out of space waren und rumgeflogen sind.
Ne? Ich kann über sowas
richtig
ja immer
crazy.
Nicht zu lange nachdenken.
Stichwort Eingebundenheit.
Ja,
also wie groß will man es jetzt machen?
Ja,
ne?
Man kann es halt groß machen, das
Voll.
Ist der Punkt. Gell?
Ja.
Ja.
Nee, aber ich fand es ganz, ganz wichtig, was du gesagt hast. Also dieses, dass du diese Eingebundenheit jetzt nochmal so illustriert hast gegenüber dem, was bin ich denn für mich alleine oder so. Weil ich finde, in diesem Spannungsfeld leben wir ja auch alle so unsere Leben.
Ja.
Weißt du, so dieses, man will verbunden sein irgendwie auf die eine oder andere Art und Weise. Und sei es nur, dass man respektiert und in Ruhe gelassen wird von der Gemeinschaft, die einen umgibt, der Gesellschaft, die einen umgibt. Das ist ja auch eine Form von Eingebundensein, dass das so ein Spektrum aufmacht irgendwie.
Ja. Ich glaube, das ist auch, wie bei so vielen Sachen, immer ein extremer Balanceaspekt. Ne? Also ich glaube, in Phasen, in denen es einem richtig gut geht und man sich richtig so beisammen fühlt, man hat ja manchmal so Momente, wo man denkt, wow, so irgendwie ist gerade alles in Ordnung.
Gerade ist alles stimmig. Ja.
Und ich glaube, das sind echt Momente, wo diese beiden Aspekte, dieses Eingebundensein und dieses Alleinsein, so sehr ausgeglichen ist. Also das sind ja, also wir in unserer Bubble nennen das ja wirklich Me-Time so ein bisschen. Ja, Me-Time, Quality-Time, dass man so sich diese Räume immer wieder nimmt im Eingebundensein oder im Alltag des Eingebundensein, um auch sich selbst irgendwie wahrzunehmen und auf sich selbst zu hören und lernen irgendwie ganz viele Techniken, um das vielleicht sogar noch mal ein bisschen reflektierter oder mehr in einem Setting anzugehen, sowas wie Meditation oder so oder Journaling oder sowas, um da halt so Balance zu schaffen. Und ich glaube, in dieser Balance steckt halt wieder super viel so dieser Schlüssel zum, also wie gut geht es einem mit diesen beiden Aspekten, ist, glaube ich, diese Ausgeglichenheit wieder extrem wichtig.
Gab es einen Moment bei dir, wo du so diese Disbalance richtig gespürt hast? Wo du so gemerkt hast, boah, das ist gerade irgendwie voll in Schräglage.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das sind oft so Zeiten, in denen sich so krass was ändert plötzlich, weißt du? Wendepunkte, wenn irgendeine Sache aufhört und wieder anfängt. Eine Zeit, in der ich das extrem gespürt habe, ist, als ich damals nach meinem Studium habe ich angefangen zu arbeiten und habe dann irgendwann so gemerkt, so, okay, irgendwie du wolltest das diesen Job eigentlich gar nicht machen. und hast da so irgendwie bis jetzt auch so ein bisschen in Köln gefangen, so in der Stadt, in der wir sind und groß geworden sind und so. Und wollte da irgendwie so ein bisschen raus und habe mehr oder weniger so Hals über Kopf meine Arbeit aufgehört und bin nach Wien gegangen, um ein Praktikum zu machen in dem Bereich, in dem ich auch studiert habe. Und das war wirklich so ein Moment, als ich dann in Wien ankam, wo wirklich so alles einmal sich gedreht hat und ich in so ganz vielen eingebundenen Settings rausgebrochen bin, weil ich hatte die Arbeit nicht mehr, in der ich mehrere Jahre gearbeitet hatte. Ich hatte das Studium nicht mehr, meine Freundeskreise und auch meine Familie und die Stadt.
War fast wie so ein Auslandsjahr.
Total, ja.
Ne? Im wahrsten Sinne.
Und ich war wirklich von heute auf morgen zum ersten Mal tatsächlich damals so wirklich allein und gar nicht, also nicht einsam. Ich habe mich jetzt nicht lonely gefühlt oder so in so einem traurigen Sinne, aber ich habe mich zum ersten Mal so richtig mit mir selbst auseinandersetzen müssen, weil ich halt für mich war. So, da habe ich es richtig arg gespürt, dass ich so dachte, okay, du warst auf, du hast halt einen Tag in der Stadt, in der du gerade vielleicht mal eine Handvoll Leute irgendwie kennengelernt hast. So, was willst du jetzt gerade machen? Was tut dir jetzt gerade gut? Und so.
Man hat so die Freiheit, nur das zu fragen, ne?
Genau.
Was willst du jetzt gerade wirklich?
Ja, total.
Weil so diese anderen Fragen, was will XY gerade, was will Familie gerade oder so, diese Fragen fallen halt in den Momenten weg, ne?
Total. Und ich habe wirklich da auch so Sachen so ganz komisch intensiv wahrgenommen, glaube ich. Also, es klingt mega spirituell und so, aber ich habe so ganz anders zum Beispiel Bücher gelesen, glaube ich. Ich habe in der Zeit richtig viel gelesen und ich habe das so irgendwie ganz anders so verarbeitet, was in so Büchern passiert. Weil das dann halt nicht einfach runtergebrettert wurde in Alltag und in dem, wie ich sonst so mit Sachen umgehe, sondern habe das gelesen und dachte mir so, ja, okay, wie findest du das jetzt so? Oder irgendwas gegessen und dachte mir, okay, wie schmeckt dir das jetzt? Also wie schmeckt dir das jetzt? Und ich, also es war eine ganz intensive Zeit. Ich glaube, das war das erste Mal.
Das klingt auch so, als hättest du dein eigenes Erleben irgendwie ein bisschen ernster genommen in diesem neuen Umfeld.
Ja, extrem. Ich glaube schon, ja.
Also wie würdest du beschreiben, wie hat sich das angefühlt, dieses neue Lesen?
So sehr nah, aber irgendwie auch ein bisschen so traumhaft. Also traumhaft im Sinne, nicht traumhaft schön, sondern also traumartig.
Ja.
Ich war so sehr nah an allem dran und das hat sich aber extrem surreal angefühlt. Bin letztes Jahr zum ersten Mal wieder nach Wien gegangen und dieser Wien-Abschnitt, den habe ich dann auch ganz bewusst nach einem bestimmten Zeitraum dann beendet, weil ich auch gemerkt habe, okay, also ich sehe mich hier auch nicht wieder neu eingebunden zu sein. Als ich jetzt letztes Jahr zum ersten Mal wieder da war, das fühlt sich ganz surreal für mich an, weil ich, glaube ich, dieses ganz viel mit diesem nahbaren, aber irgendwie traumigen Gefühl so da verknüpft habe, ja.
Ich erinnere mich auch, also so wie du das beschreibst, dass es so nah, aber trotzdem traumartig ist, habe ich auch mal erlebt mit so einem Buch von Esther und Jerry Hicks, Ein neuer Anfang hieß das.
Ja.
Das habe ich mir am Flughafen gekauft, auf meinem Weg nach London.
Ja.
So, und war dann in London, weiß ich nicht mehr für wie lange, aber ich habe auf jeden Fall da im Hotelzimmer immer dieses Buch gelesen. Da hatte ich eben auch das Gefühl, dieses für mich sein und so rausgerissen aus allen anderen Kontexten macht meinen Geist irgendwie auch formbarer.
Ja.
So,
ja,
dass ich so sehr viel offener dafür bin, dieses Buch als Begleiter irgendwie jetzt hier bei mir zu haben, weil alle anderen Begleiter aus meinem Alltag weg sind.
Ja.
So. Ich meine, das ist ja so ein Klischee, so dieses Lesen im Urlaub zum Beispiel.
Ja,
aber vielleicht ist da was so dran. Weißt du, vielleicht ist das, ja, aber vielleicht ist da was dran. Ich meine, wir sind ja gerade dem irgendwie so ein bisschen auf der Spur, dass es vielleicht doch auch einen bleibenderen Eindruck auf einen selber macht. Wenn man quasi so außerhalb von allen Kontexten ist und sich dann eben auch intellektuell vielleicht auf eine ganz neue Welt so einlassen kann.
Total. Ich glaube, das ist halt einfach auch wirklich ganz stumpf dieser Ablenkungsfaktor, ne? Also Ablenkung jetzt auch gar nicht negativ konnotiert, obwohl es irgendwie auch oft ein negatives Wort ist. Aber Ablenkung kann ja auch voll schön sein. Aber ich glaube halt dieses ganze Eingebundensein
lenkt uns halt oft von dem ab, wer wir sind so und was wir so machen und sagen und wollen. Wenn wir aber aus so einem Kontext komplett rausbrechen und dann mal aber was machen, was wir sonst in unserem Kontext auch machen, dann fühlt sich das halt absurd an, weil wir diese ganzen Ablenkungsfaktoren des Kontextes nicht mehr haben. Mhm. Also,
aber das finde ich so spannend, weil man ja eigentlich, wenn man in einem anderen Land zum Beispiel ist oder an einem Urlaubsort oder so, würde man ja meinen, so, boah, da ist doch ganz viel Ablenkung, da sind ja ganz viele neue, exotische Sachen und
so. Aber halt eben neue, ja.
Genau, und ich deshalb dieses Eingebundensein, finde ich, ist ein ganz wichtig, weil das so unbewusste Ablenkungen sind. Es sind irgendwie so die Gedankenstraßen, die man jeden Tag runterläuft und die gerade deshalb so tückisch oder ja einen wahrscheinlich viel unterbewusster zum Stolpern bringen, während wahrscheinlich in so einem neuen Kontext wie du damals in Wien oder so einfach alles quasi in Anführungsstrichen neu war und dementsprechend bewusst.
Ja.
Also alles im Hellen. Irgendwie.
Ja, stimmt.
Alles fand so im Hellen statt.
Alle automatisierten Ablenkungen sind halt weg, ne? Mhm. Also alles so automatisch. Man
Routine
denkt ja nicht so, genau.
Ja.
Weil ich meine, und deswegen finde ich diesen Städteaspekt so verrückt. Weil ich glaube, so Köln als mein Zuhause lenkt mich auch komisch ab von der Wahrnehmung, die ich halt in anderen Städten anders habe. Mhm. Also.
Ja, ich wollte gerade sagen, gab es so einen Moment, wo du aus Wien zurückgekommen bist und wo du gemerkt hast, so, oh krass, alles beim Alten. Oder also so, weißt du, so diese, genauso wie du dahin gefahren bist und quasi von dieser Erfahrung erzählt hast, wie es eben ist, mal nur mit sich alleine zu sein, im ganz wertfreien Kontext. Wie war es, wo du dann das wieder hinter dir, also wieder hinter dir gelassen hast und quasi dieses Alleine-Sein wieder aufgegeben hast?
Ich muss
wieder eingebunden warst.
Sagen, das war eine richtig verrückte Zeit, weil ich bin aus Wien gekommen und dann 4 Wochen später nach Hamburg gegangen und ich war nur diese 4 Wochen hier in Köln und ich wusste auch, dass Hamburg jetzt erstmal eine langfristige Sache ist. Und das war, diese 4 Wochen waren wie eine Droge quasi, wirklich. Ich hatte halt diese Zeit in Wien so für mich und habe mich aber so darauf gefreut, nur kurz wieder hier zu sein, um alle zu sehen und alles zu machen. Und ich hatte auch frei und so. Und ich glaube, diese krasse Vorfreude und dieses so, das, was ich alles so intensiv gespürt habe, dann wieder in diesen Kontext reinzubringen.
Mhm.
Das, also ich war wirklich, ich das war wie so ein Rausch. Also diese 4 Wochen waren wirklich so richtig Rausch.
Spannend.
Ja, und ich glaube, wenn ich direkt hier geblieben
wäre. Woran glaubst du, hat es gelegen?
Ich glaube, ich habe einfach in Wien echt so gelernt, was mir wichtig ist, glaube ich.
Mhm.
Und was die schönen Aspekte an Köln waren.
Mhm.
So und an dem Eingebundensein.
Und wahrscheinlich so vor dem Backdrop der eigenen Heimat ist es ja wie so ein Kontrastmittel. Und
extrem.
Man sieht es noch viel deutlicher
total.
Wahrscheinlich, ne?
Ey, so doll. Also,
ja.
Ich glaube, dann konnte ich mich wirklich in dieser Zeit einfach extrem auf das konzentrieren, wo ich mich darauf gefreut habe, wo ich wirklich weiß, das tut mir gut. Und diese 4 Wochen habe ich einfach so nur das gemacht, wo ich genau das vermisst, also genau diese Aspekte, die mir so bewusst geworden sind in dieser Zeit. Also habe da echt viel draus gezogen und das einfach alles so mitgenommen. Ich weiß noch, in der Zeit waren wir auch in Paris.
Mhm.
Ja, in diesen 4 Wochen.
Stimmt, ja.
Das war auch so. Also vielleicht kurz als Kontext, wir sind mit 2, 3 Freundinnen nach Paris gefahren, mega spontan. So
mega
für,
spontan
also,
war das.
Ich glaube, das ist das Spontanste, was ich je gemacht habe.
Aber das war so cool. Wir waren ja, wie lange waren wir da? 24
ja,
Stunden, 48
eine Nacht,
Stunden?
Also es war ganz kurz. Cool. Also ich glaube, wir sind morgens hier los und von Köln aus sind es halt so 4 Stunden, glaube ich, mit dem Auto.
Ja.
Und wir sind am nächsten Abend zurückgefahren.
Boah, und ich finde, das war auch nochmal so ein deutliches Beispiel dafür, dass diese Zeit manchmal so relativ ist.
Ja, es ist absurd.
Weil je nachdem, wie man sie fühlt, fühlt es sich mega lange an.
Ja.
Also ich hatte das Gefühl, wir wären eine Woche in Paris gewesen.
Ich habe das Gefühl,
dabei
wir haben kurz da gelebt.
Ja. Genau, wir haben uns kurz wie Pariser gelebt.
Aber wirklich, also das war so,
also diese Zeit habe ich so intensiv wahrgenommen und so jede Sekunde so richtig von gezerrt. Mhm. Und jetzt denke, also guck mal, letzte Woche hat so genau den gleichen Zeitraum und ich erinnere mich an nichts aus diesen 48 Stunden, ja, weißt du, wie ich meine? So.
Ja, voll.
Aber das ist
Zeitqualität.
Zeitqualität, ja. Das ist krass, weil es, da denke ich ganz oft, ist bei mir ultra hängen geblieben bei Leon Winscheid, diesem Psychologen, der auch bei Wer wird Millionär irgendwann gewonnen hat, der hat ja so ein Buch über Gefühle geschrieben. Der hat nämlich so gesagt, dass umso älter du wirst, umso kürzer kommt dir immer die Zeit vor. Du sagst ja immer wieder so, ah ja, das Jahr ist schon wieder vorbei. Krass, das Jahr ging voll schnell, es ging viel schneller als früher. Mhm. Und das ist natürlich klar, weil die Relation ja kleiner wird. Also ein Jahr im Vergleich zum Rest des Lebens wird ja immer immer kleiner. Und er meinte halt, dieser Alltag wird halt auch immer gleich bleiben. Also wir stehen morgens auf, gehen zur Arbeit, gehen nach Hause, kochen was, gehen zum Sport, gehen ins Bett, so. Mhm. Und Wochenende hat auch so seine Routinen. Und man nimmt die Zeit erst wieder so ganz intensiv wahr, wenn man mal was ändert, wenn man mal ausbricht aus diesen Routinen irgendwie. Und er meinte, es kann halt manchmal schon so sein, so, du gehst mal einen anderen Weg auf der Arbeit, so zur Arbeit. Du gehst mal nicht den Weg, den du immer gehst, sondern du fährst mal einen ganz anderen Weg oder so.
Mm.
Und dann nimmst du die Zeit ja so ganz anders wahr.
Das, voll, so das, Lebenszeit bemisst man nicht in Jahren, sondern in Abenteuern.
Ja, extrem.
Und spannend finde ich da ja auch immer den Aspekt so, ja, was kann man denn tun? Oder wie kann man denn da vielleicht sogar aktiv gegensteuern und irgendwie sagen, ich verlängere wortwörtlich mein Leben, indem man mehr Abenteuer da
einfach mal
mit
so ein bisschen
einbindet und Routinen durchbricht, ne, dass man quasi Erlebnisse schafft, die eine neue Qualität mitbringen. So.
Total. Ja, irgendwie super spannend. Also ich muss echt oft daran denken, wie so Zeit wahrgenommen wird und so. Und ich glaube, das hängt für mich auch ganz viel damit zusammen, weil die Zeit, die du zum Beispiel, also um da mal wieder die Verknüpfung zu unserem Thema so zu schaffen, die Zeit, die du allein mit dir verbringst, nimmst du ja auch anders wahr als die Zeit, die eingebunden ist, je nachdem, auf was gerade das Gewicht liegt, weißt du, wie ich meine? So, also
ich finde da den Kontrast ganz spannend oder diesen Wechsel zwischen diesen Phasen. Du hast ja jetzt eigentlich das perfekte Beispiel gegeben, was passiert, wenn man eben quasi eine lange Routine vom Eingebundensein mal durchbricht mit einem ganz bewusst mal nur für sich alleine sein.
Ja.
Und genauso kann es natürlich umgekehrt sein, dass jemand, der irgendwie jahrelang als Eremit gelebt hat und irgendwie immer für sich war und gesagt hat, das ist meine Struktur, so funktioniere ich, so geht das am besten, dass so jemandem vielleicht auch mal hilft, sich wieder in einen Kontext zu begeben, wo man vielleicht ein bisschen mehr eingebunden ist mit, keine Ahnung, Gleichgesinnten oder so und da das mitnimmt, was man aus dieser Phase wiederum gelernt hat oder mitgenommen hat.
Ja.
Also es ist ja auch so ein Archetyp dieser, also dass so viele spirituelle Lehrer oder so auch aus der Gemeinschaft rausgegangen sind, ganz bewusst in die Wüste oder so und da eine Weile geblieben sind und dann eben bereichert mit Erkenntnissen und Erleuchtungen und so weiter zurück in die Gemeinschaft gekommen sind und da eben die Gruppe bereichert haben mit dem, was sie in der Einsamkeit, in dem Alleinesein gefunden haben. Ja. So. Und ich glaube, dass der...
Ich in Wien.
Ja, wirklich. Ja. Nee, also wirklich, wenn man es einfach mal runterbricht auf also diesen klassischen Archetyp auf unseren Alltag irgendwie, ziehe ich da für mich halt einfach so raus, so durchbrich gern mal so diese Routinen auch vom Alleinsein und vom Eingebundensein.
Ja.
Dass man das, was man gerade irgendwie so am dominantesten im Leben hat, sei es jetzt durch die Umstände oder so, dass man da vielleicht nochmal für sich einfach nur so, vielleicht auch nur dieses Bewusstsein schafft, oh, ich bin gerade schon ganz schön eingebunden.
Genau.
So, oder, oh, ich bin jetzt schon irgendwie so sehr immer für mich und ziehe mich überall raus und nehme überhaupt nicht mehr teil oder so. Dass man das einfach sich nochmal bewusst macht und wer weiß, dann vielleicht auch mal die Entscheidung trifft, boah, jetzt durchbreche ich dieses Muster mal ganz bewusst.
Total, da einfach mal ein bisschen so reinspüren. Und ich finde es sau spannend, dass es schon im Mini-Version schon so ist, weil ich hatte das gestern auf der Arbeit witzigerweise wieder, Wir hatten ein ganz langes Meeting. Wir haben uns gut ausgetauscht. Super, das war super gut so. Aber dann war ich irgendwann, waren wir halt dann fertig mit dem Meeting und so. Und ich lag dann abends im Bett. Und mir kamen dann nochmal ganz andere Ideen so für mich. Und dann, heute habe ich halt dann nochmal so gesagt, so, ja, und das und das kam mir heute gestern Abend nochmal, als ich allein war, bezüglich zu unserem Gespräch. Und da habe ich auch wieder so gemerkt, boah, das befruchtet sich halt auch extrem, ne? Und in diesen, in dieser Mini-Version von eingebunden und allein sein, also dass man irgendwie allein in so einer Situation wie einem Meeting mal irgendwie so sagt, so, ey, ich glaube, ich muss das mal noch für mich selbst irgendwie durchspielen, so, oder ich brauche, würde ich zu dem Aspekt gerne nochmal irgendwie in mich gehen, sodass man sich diese Räume auch so zwischendurch schafft.
Voll. Auch diese Phrase, meine Nacht drüber schlafen.
Ja, also die ist Gold wert.
So,
ja.
Es ist wirklich so, muss aus dieser Klischee-Ecke auch mal raus, weil es halt wirklich essentiell ist, weil es eben auch heißt irgendwie, meine Nacht darüber mit, damit alleine sein. Ja. Das mal mit für sich, zu sich nehmen und nur mit sich sein.
Ja.
Mit dem Thema und da nochmal nachspüren.
Total. Und ich glaube, dass das auch nicht immer bedeutet, dass man dann sich da proaktiv hinlegt in der Nacht und denkt so, okay, was mache ich jetzt?
Nö.
Sondern
nö.
Es ist so ein unbewusster Prozess.
Ja, ja.
Der kommt einfach so ein bisschen, weil man selbst ja auch immer ist, aber man muss sich halt selbst auch ein bisschen Luft geben, um solche Sachen so durchzudenken.
Ja, und ich glaube, jemand, der sehr eingebunden ist und vielleicht schon über Jahre sehr eingebunden ist, dem ist es gar nicht mehr bewusst wahrscheinlich, was für einen Wert alleine sein vielleicht auch für seine Eingebundenheit hat.
Ja.
Also und das finde ich ist so das Entscheidende, weil gerade jemand, der so sehr lange, sehr eingebunden ist, wahrscheinlich immer denkt, oh, das, was ich in meiner Eingebundenheit beitrage, bei einem Meeting oder in der Familie oder was auch immer, das ist das Beste, was ich geben kann. So jemand kann man vielleicht auch mal challengen mit der Frage, hey, vielleicht hast du sogar noch viel mehr zu geben, wenn du dir hier und da mal erlaubst, nur mit dir zu sein und nur bei dir zu sein, mal alleine zu sein mit einem bestimmten Thema.
Ja.
Weil ich finde, das sind gerade so People-Pleaser oder Leute, die eben gerne die Bedürfnisse der anderen immer im Blick haben, unterschätzen, finde ich, oft, dass dieses mit sich alleine sein, dass das nichts mit Egoismus zu tun hat, sondern dass man oft mit einem noch viel volleren Glas den anderen abgeben kann, wenn man Zeit für sich genommen hat, um dieses Glas zu füllen.
Ja,
so.
Total. Das ist irgendwie richtig schön. Also den Gedanken, dass dieser Wert von dir austritt, ne? Und nicht aus dem Eingebundensein, sondern du bringst ja auch erstmal was mit.
Diese Wechselwirkung.
Das Eingebunden wäre ohne dich gar nicht da. Also ich glaube, das ist halt so, ich glaube, das müssen sich viele Leute bewusster machen, wenn sie so sich selbst gar nicht so sehen als einzeln oder als wertvoll in ihrem Einzelsein oder Alleinsein. Aber ohne dich als alleinige Person wärst du nicht, also wäre das Eingebundene überhaupt nicht so, wie es jetzt halt gerade ist.
Voll.
Ja.
Echt total.
Super simpel eigentlich der Gedanke, finde ich. Aber ganz unterschätzt. Wir reden hier von ganz vielen verschiedenen Ebenen, also vom Familienkontext, vom beruflichen Kontext, vom freundschaftlichen Kontext, vom Beziehungskontext. Also es sind ja so viele verschiedene Ebenen, von denen wir sprechen, die alle gleichzeitig passieren, indem wir das irgendwie so wahrnehmen und so empfinden. Und ich glaube, das macht es halt so schwierig, dann zwischendurch wirklich so zu denken, so, ah, stopp, warte mal. So, brauche ich gerade ein bisschen mehr von dem oder mehr von dem? In welche Beziehung brauche ich das gerade mehr und so? Vielleicht müssen wir es auch einfach viel öfter machen, bevor wir an so einen Punkt kommen, wo sich auf einmal schlagartig alles ändert durch einen Lebensumstand und wir dann damit konfrontiert sind, dass das eine gerade mehr oder das andere weniger wird. So. Ich glaube, das ist halt so.
Ja, beziehungsweise der Übergang wird wahrscheinlich einfacher.
Ja.
So, weiß ich nicht, von jemandem, der in Rente geht oder wo die Kinder ausziehen und so. Wenn sich dieser jemand schon während seines Arbeitslebens oder während der Zeit mit Kindern schon mal darüber Gedanken gemacht hat, ey, wer bin ich eigentlich ohne Kind?
Ja.
Wer bin ich eigentlich ohne meinen
Total,
Job?
Voll, genau das ist es, ja.
Wenn man sich damit mal vorher beschäftigt hat, wird dieser Übergang wahrscheinlich ein bisschen leichter und nicht so krass oder nicht so ein Sprung ins kalte Wasser.
Total, dass man nicht von einem Extrem immer so ins andere rutscht irgendwie.
Ja.
warum ich das auch aufgeschrieben habe, ist auf jeden Fall auch so ein Trennungsaspekt. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, ne, dass man auch innerhalb von Beziehungen man selbst bleibt. So auch da, also ich glaube, es gibt so viele Situationen, wo man echt immer wieder so gucken muss, okay, bin ich genug ich selbst oder bin ich genug eingebunden?
Voll.
Damit man sich halt nicht erschreckt vor dem Moment, wo es dann halt plötzlich anders ist, ja.
Voll, das war auf jeden Fall auch meine Alleinsein-Story, sag ich mal, wo ich am krassesten irgendwie nochmal so damit konfrontiert war, wie wichtig mir auch das Alleinesein ist für mich, aber auch für mein Schaffen zum Beispiel. Das war tatsächlich auch in der Trennungsphase mit meinem Partner. Also wir waren halt eigentlich ein komplettes Jahr quasi getrennt und das war auch nicht als Pause deklariert oder so, sondern waren halt getrennt.
Wirklich Trennung.
Genau. Ja. Und das war auch spannend, weil ich mich da auch ganz viel mit dieser Idee vom Alleinesein auseinandergesetzt habe. Habe auch dieses Buch Allein von Daniel Schreiber gelesen, aber auch zum Beispiel Die singuläre Frau Katja Kuhlmann, glaube ich, heißt sie.
Ja, ich glaube auch.
Reicht
mir noch nach.
Ja. Das war einfach ganz spannend, einfach mal Menschen zuzuhören, die dieses Single-Sein oder Alleine-Sein oder so mal ganz anders beleuchten. Mal wirklich auch so diese ganze Klischeekiste mal aufmachen und das alles mal auch so ein bisschen entmystifizieren oder auch so, also bei Die singuläre Frau fand ich auch einfach diesen Geschlechtsaspekt so krass, dass eben Frauen natürlich auch noch mal ein ganz anderes Level von Vorurteilen auch im eigenen Kopf haben darüber, was es bedeutet, alleine zu sein. Und dass alleine sein aber auch ein Lebensmodell sein kann.
Total.
Das ist ja so quasi die Quintessenz auch der beiden Bücher von.
Dass man sich bewusst dafür entscheidet, ne? Also das ist.
Und dass
Dass es kein Scheitern ist auch, ja.
Genau, und weil ich auch immer schon gespürt habe irgendwie so, da ist doch so ein großer Wert für mich drin irgendwie in diesem Alleine-Sein oder nur mit mir sein oder so. Ich meine, das ist vielleicht auch so ein Autorending oder so ein Schreibding, dass man eben auch, sag ich mal, im Alleine-Sein irgendwie sehr wertschöpfend irgendwie arbeitet. Dass man das irgendwie auch sehr positiv assoziiert so. Aber wie gesagt, ich habe da eben auch ganz viel mit mir gerungen, was bedeutet das eigentlich für mich, eingebunden zu sein? Wie eingebunden will ich denn auch sein, auch in einer Paarbeziehung zum Beispiel? Wie viel Freiraum brauche ich denn eigentlich? Mhm. Oder ist das jetzt irgendwie überzogen, so viel Freiraum zu wollen?
Ja.
Wenn ich jemanden liebe, dann muss ich doch jeden Tag mit diesem jemand zusammen sein wollen.
Mhm.
Und so Ideen, wo ich so gedacht habe, so ist das so? So habe das alles mal so in Frage gestellt.
Ja. Komisch ist, ich glaube, uns wird das immer noch gesellschaftlich einfach so krass. Es ist einfach immer noch so krass gefestigt gesellschaftlich, dass wir immer noch diese Bilder irgendwie übernehmen und denken, es müsste ja so sein, ohne einmal zu hinterfragen, sehe ich das so oder will ich das so? Oder?
Voll. Und das ist halt auch die große Einladung in meinem zweiten Buch.
Mhm.
Und das habe ich halt auch in dieser Zeit tatsächlich fertig geschrieben. Die Liebe ist furchtbar frei, wo ich eben auch ganz viel eigentlich nur mit diesem Begriff gerungen habe. Was bedeutet denn eigentlich Liebe?
Mhm.
Und was wurde uns darüber erzählt, sodass es irgendwie ganz unterbewusst in unseren Geschichten irgendwie vorkommt, als so dieses, dann muss ich immer mit diesem jemand zusammen sein wollen, muss immer Zeit mit dem verbringen wollen und so. Oder muss mich quasi auch mit dem anderen so sehr verbinden, dass ich mich fast auflöse in dieser Verbindung. So alles so Mythen über diese Idee von Liebe und Verbundenheit und wollte das alles mal für mich hinterfragen. Und am Ende des Tages kam für mich dabei eben auch raus, so dieses, worüber wir eben auch sprachen, dass ich ganz viel daraus ziehe und auch wieder mit an den gemeinsamen Tisch bringe, mit in den gemeinsamen Austausch bringen kann. Und am Ende des Tages bin ich ja dann auch mit meinem Partner quasi wieder zusammengekommen, aber auf eine ganz, ganz neue Weise.
Ja.
Also wir sind ganz, also ich denke immer so, das ist wirklich so, als wäre ich jetzt in einer neuen Beziehung quasi, aber mit demselben Menschen. Ja, weil da eben eine ganz andere Selbstachtung da ist für diese Beziehung mit mir selbst.
Ja.
Also bei uns waren das so ganz banale Dinge wie so Raum für sich oder so. Also, dass ich jetzt zum Beispiel nach wie vor einen Raum für mich brauche, in dem ich auch dann, ne, schaffen und für mich sein kann und so weiter. Und dass auch wirklich nur mein Raum sein darf. So, und dass das nichts damit zu tun hat irgendwie, dass, ich diesen Teil meines Lebens nicht mit ihm teilen will oder so.
Ja.
Sondern eben, das ist was, was mir in meiner Beziehung mit mir selber so wichtig ist.
Ja,
so.
Total.
Also,
das finde ich, und ich finde, das merkt man also als außenstehende Person auch extrem. Also das, was du gerade meinst, mit, das fühlt sich einfach an.
Du als gute Freundin quasi.
Ja, genau. Ja. Und auch jemand, der euch beide ja auch gut kennt, so. Das, was du gerade meintest mit, das fühlt sich einfach an wie eine neue Beziehung. So, das merkt man einfach so krass. Und das ist immer mein Positivbeispiel. Also ihr beiden seid irgendwie immer mein Positivbeispiel. Ja. Wirklich für einfach bei sich bleiben bedeutet nicht einander ausschließen oder so, sondern das ist sogar noch viel wertvoller. So, ich finde, man merkt euch beiden einfach so an, dass ihr euch krass auf Augenhöhe begegnet, ohne irgendeine Differenz oder irgendwie so. Und das ja erst dadurch, dass ihr euch selbst gefunden habt, weißt du? Was ich meine, so, das ist ja eigentlich im ersten Moment total widersprüchlich, dass man denkt, so krass, die Leute finden zueinander dadurch, dass sie sich selbst gefunden haben. So, das widerspricht sich ja in der ersten Logik erstmal. Aber ich finde, daran merkt man einfach so, nee, genau, wenn du bringst halt, du musst halt dich selbst erstmal mitbringen, um jemand anderen sehen zu können, so wie er es verdient hat, gesehen zu werden. So.
Weil, genau, und ich finde, es kann ja was sehr Liebevolles sein, den. Also weil diese alte romantische Idee ist ja so dieses so, zusammen sind wir eins.
Ja.
So, ne? Zusammen sind wir eins, aber das bedeutet halt auch immer, getrennt sind wir nur halb.
Ja.
So.
Ja.
Und es gibt ja tausende Love-Songs darüber, ne, wie der andere die bessere Hälfte ist und so weiter. Aber ich glaube, also was du gerade super schön irgendwie so mit mir geteilt hast, diese Beobachtung von uns, ich empfinde das halt so, dass wir uns eben als Ganzes sehen und dass das etwas sehr Liebevolles sein kann, was das Außen dann offenbar auch wahrnimmt.
Total.
So, ich sehe dich ganz. So, du bist, ne, du brauchst mich nicht, du willst mich nur.
Ja.
So,
oh ja,
so,
ja,
ne?
Voll.
Also du bist vollständig so in dem, wie du bist, und deshalb will ich dir nah sein, so mit allem, was ich so vollständig bin. Und das war eben auch so ein ganz essentieller Punkt. Deshalb finde ich das total schön, dass du das offenbar auch, oder dass das Außen das offenbar auch so wahrnehmen kann. Aber das ist eben auch Ergebnis dieser Entmystifizierung alter Liebesgeschichten.
Ja.
Ne? Die ich irgendwie auch so in der Arbeit an dem zweiten Buch so krass für mich durchgemacht habe. Eben dieses so, nee, ich bin nicht unvollständig und brauche jemanden, der mich vervollständigt oder umgekehrt. Also ich hatte auch immer so diese Retterfantasie, dass ich irgendjemanden rette, so in Liebesbeziehungen, was ja auch eigentlich total schräg ist.
Weird,
so. Ja, aber ja, so, voll. Guck dir mal so alte Märchen an oder voll. Liebesgeschichten oder so, da wird es andauernd passiert, dass das Liebe bedeutet, du brauchst mich, ich muss dich retten oder ich muss gerettet werden. Und das mal so für mich aufzulösen und zu sagen so, boah, das, krass, wie schön das sein kann, wenn zwei vollständige Menschen, die auch in der Lage sind, sich selber zu retten, zusammenkommen.
Ja,
so.
Total. Und das ist halt einfach irgendwie ein Weg, den man auch irgendwie so mit sich geht. Ne? Also es ist einfach, ich meine, jetzt sind wir sehr auf dieser Beziehungsebene, aber ich finde es so verrückt. Natürlich wissen wir das nicht von Anfang an und natürlich funktioniert das nicht von Anfang an, weißt du, so, sondern das ist halt wirklich, das ist wirklich ein Prozess, den man irgendwie mit
was
sich selbst.
Was meinst du, funktioniert nicht von Anfang an?
Dass man dieses Bild von wie eine Beziehung funktioniert und wie man selbst in einer Beziehung funktioniert, nicht von Anfang an einfach da ist. Also, weil wir
erstmal sind ja alle unterschiedlich.
Ja, das, ne? Das sowieso.
So, die dann zusammen
das kommt
in eine
auch noch
Beziehung
dazu.
Kommen.
Und dann hat man einfach auch Bilder übernommen, die einem gar nicht gehören, sondern die Bilder gehören anderen romantischen Beziehungen oder Bilderbüchern oder Märchen oder whatever. Und man geht dann so damit rein mit diesen Bildern und denkt sich so, ja, so funktioniert das halt, auch für mich. Aber so funktioniert es halt nicht immer. Und ich finde, da muss man auch sich selbst einfach kennenlernen.
Voll.
Um
das darf auch übers, darf auch erstmal übers Imitieren kommen.
Naja, total, nein. Ich meine, anders funktioniert es ja nicht. Voll. So funktioniert ja alles.
Was macht man im Teenageralter so? Man imitiert eigentlich die ganze Zeit nur Erwachsensein und Liebesbeziehungen und so weiter. Und ich glaube, wahrscheinlich an dem Punkt, an dem wir beide irgendwie sind und vielleicht auch unsere HörerInnen sind, ist wahrscheinlich so dieses so, darf ich mir erlauben, meine ganz eigene Definition von Beziehungen vielleicht zu schreiben, meine ganz eigenen Rituale zu finden mit meinem Partner, mit mir selbst. Quasi diese alten Geschichten sich erlaubt zu hinterfragen, selbst wenn es, wie gesagt, Geschichten sind von Leuten, die man sehr, sehr lieb hat, die einem sehr, sehr nahe stehen. Also weil das Schwerste für mich war tatsächlich auch so, die Beziehungsmodelle mal in Frage zu stellen von, keine Ahnung, meinen Eltern oder meinen Geschwistern oder so. Und zu sagen, will ich so leben?
Ja.
Oder ist es mein Modell?
Genau, es ist mein Modell.
Und weil es für mich oder für einen Teil von mir ganz selbstverständlich war, dass das meine Welt ist.
Ja.
Dass das die Blaupause ist, nach der ich irgendwie auch meine Beziehung gestalten muss.
Was ja auch immer noch super wertfrei ist, den Beziehungsmodellen, die andere führen. Also das darf man natürlich auch nicht vergessen.
Nee, so. Immer
genau.
So im Kontext für mich.
Für mich,
passt
genau.
Das für mich.
Ich glaube, das ist super abgedroschen irgendwo. Aber um das jetzt auch mal so ein bisschen zusammenzufassen, so dass diese Beziehung mit sich selbst genauso wichtig ist wie die Beziehung zu anderen und zu seinen Rollen. So. Die Beziehung im Eingebundensein, wie auch immer die sich gestaltet, ist genauso wichtig wie die mit sich selbst. So. Und beides ist halt voneinander irgendwo abhängig und befruchtet sich gegenseitig. Aber dass man beide so immer wieder sich so vorknüpft.
Ja, also. So, und sich bewusst macht. Ne? So, weil ich finde, wie wir es eben auch gesagt haben, desto länger man sich eben in einer Phase aufhält, im Eingebundensein oder im Alleine und für sich sein, dass man irgendwann eben so ein bisschen betriebsblind wird und irgendwie auch so übersieht, welchen Mehrwert vielleicht die Kehrseite hat, dieses sich mal wieder irgendwo einbinden oder mal irgendwo Kompromisse eingehen, um wieder in Beziehung mit Menschen zu sein, sei es in einem Verein oder in einem anderen Kontext oder eben im Dating-Kontext, dass man wieder datet oder so. Und umgekehrt eben, dass wenn man irgendwie eine Familie mit vielen Kindern hat irgendwie und da die Momente rar sind, quasi sich vielleicht trotzdem sagt so, boah, an dem einen oder anderen Tag, wo, weiß ich nicht, die Nanny da ist oder so, da nehme ich mir mal wirklich Zeit für mich und tue was mir und meiner Seele gut tut und bereite jetzt nicht schon wieder was vor für, keine Ahnung, meinen Partner oder die Kinder oder so, sondern nehme mir ganz bewusst auch Zeit für mich zum Beispiel.
Ja, total. Dates mit sich selbst.
Ja. Diese Balance irgendwie. Ich finde das so spannend, weil wir gerade so in dieser Beziehungsebene waren und ich denke gerade so drüber nach, dieses Thema alleine sein gegenüber Single sein.
Mhm.
So, weil viele das, glaube ich, gleichsetzen würden. Und ich halt finde, das ist was total für sich Stehendes. So, und etwas, was in einer gesunden Beziehung, finde ich, auch immer Platz haben dürfen muss.
Auf
so.
Jeden Fall.
Weil den Hauptkonflikt, glaube ich, der dabei immer entsteht, ist dieses, wenn du sagst, ich will mal mit mir alleine sein, der Partner oder die Partnerin hört, du willst nicht mit mir sein.
Ja, ja.
Und da ist halt auch sowas, was ich mir total angewöhnt habe, ist so dieses, meinem Partner halt immer zu versichern, ich verbringe total gerne Zeit mit dir und will auch ganz bald wieder Zeit mit dir verbringen, aber ich verbringe auch gerne Zeit mit mir.
Ja, und das und, hat nichts zu bedeuten.
Genau,
ja,
und das ist eine ganz, ist eine Beziehung separat von, also genauso wie man in einer Familie mit Kindern irgendwie sagen würde, wenn das Kind fragt irgendwie so, hast du den Papa mehr lieb als mich oder so, da würde auch niemand sagen so, Moment, das muss ich jetzt erstmal abwägen, sondern so, nee, das ist was ganz anderes, das ist eine ganz andere Kategorie und genauso, dass man genauso in der Paarbeziehung mit Me-Time umgeht. Ich glaube, das ist auch sowas, was man schön irgendwie rausgeben kann, sodass man sagt, ey, nehmt das wirklich ernst als einfach eine, ja, so als wäre das ein zusätzliches Familienmitglied.
Total.
Dieses
für sich selbst und auch für die andere Person, gell? Also das auch zu respektieren. Also selbst wenn der Amount von einem anders groß ist als der von der anderen Person, so, da trotzdem können Beziehungen funktionieren. Man muss halt sich gegenseitig respektieren und diesen Raum respektieren, der jeweils andere irgendwie braucht. So.
Voll. Spannend.
Voll spannend.
Ja, Emma, das war irgendwie eine coole Reise.
Ja, ich fand's richtig, wie sagt man auf Deutsch, so, also so irgendwie so richtig so wholesome. Also ich fühle mich so richtig so.
Liebe ich auch, dass du das... Das gesagt. Wie sagt man auf
Wie
Deutsch?
Sagt man auf Deutsch? Wholesome. Ich dachte erst, oh Gott, so eine bist du jetzt. Und dann wollte ich direkt ein deutsches Wort sagen. Aber was wäre die Übersetzung? Wie sagt man so ein bisschen?
Also ich finde, ganzheitlich trifft es
oder,
nicht.
Oder ja, so.
Aber
stimmt, ganzheitlich wäre es.
Wohlig.
Ja, wohlig.
Ich fühle mich, auch sehr...
so wie in Watte, so.
Ja. Ja. Ja, aber ich finde das schön, weil das spiegelt ja auch so ein bisschen so das, wie wir die Erfahrung vom Alleinesein irgendwie beschrieben haben.
Hört auf euch.
Genau.
Ja.
Hört da auf euch, was ihr gerade braucht. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören,
ich
Emma.
Ich auch, Raphael.
Das wird cool.
Yes. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitdenken. Auch wenn die Folge jetzt vorbei ist, sind unsere Themen natürlich nicht zu Ende gedacht und erzählt. Falls du also Anregungen oder Input hast, freuen wir uns, wenn du deine Gedanken zu dem Thema mit uns teilst. Auf Social Media findest du Raphael und mich und natürlich auch den Podcast Vorwärtsfallen. Hier kannst du uns gerne schreiben und kommentieren, falls dir zu den Folgen noch etwas auf dem Herzen liegt. Außerdem liefern wir dir hier noch ganz vielen zusätzlichen Kram, Tipps und Tricks aus dem Podcast, spannende Reflexionsfragen, Buchtipps, Filmtipps und vieles mehr. Und halten dich auf dem Laufenden über alles, was noch so kommt. Wir freuen uns über dein Feedback. Wenn du uns unterstützen willst, folg unserem Podcast gerne auf der Plattform deines Vertrauens und bewerte uns direkt nach dem Hören mit 5 Sternen. Vielleicht fällt dir auch noch jemand ein, dem du den Podcast gerne empfehlen möchtest oder weiterleiten kannst. All das hilft uns sehr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.